In der vergangenen Woche, der Dietmar hat es ja schon vorhin nochmal so erwähnt, ging es ja um das Thema Hineni, hier bin ich. Und die Frage, die damit verbunden war, war ja die Frage danach, suche ich nach einem idealen Leben oder lebe ich in meinem Leben nach einem Ideal? Das ist natürlich auch immer schwierig, solche Formulierungen, weil dieser ganze Idealismus, diese ganzen Ideologien, das geht ja auch zurück auf ein Ideal. Und man merkt, wenn man darüber nachdenkt, man kann da auch ziemlich auf dem Acker landen. Also das kann auch schiefgehen. Aber was sich dahinter verbarg, war ja eben die Idee, geht es eigentlich in dem Leben, was ich dann lebe? Und Rosh Hashanah feiern wir morgen und übermorgen, ist ja dieses Neujahrsfest, wo man darüber nachdenkt, warum tue ich eigentlich, was ich tue. Ist das Leben, was ich lebe, eigentlich ein Leben, was ich nur lebe, um eben selber ein ideales Leben zu haben? Oder gibt es etwas Größeres, für das ich vielleicht leben kann? Und dieses Größere, das können ja dann ganz unterschiedliche Inhalte dann auch sein. Also wir verbinden das mit Gottes Beziehung, aber das können auch andere Dinge sein. Die Frage ist eben nur, ist das, was ich lebe, mit etwas verbunden, was größer ist, als ich selbst es bin? Und ich hatte letzte Woche ja schon angekündigt, dass das Thema heute ja eigentlich so anknüpft. Es ist eigentlich auch eng verwoben miteinander. Also vieles von dem, was ich dann, oder einiges von dem, was ich dann heute sage, hätte ich auch letzte Woche schon mit reinnehmen können. Also Selbstliebe oder selbstverliebt. Der Reformator Calvin hat gesagt, es ist so die schädlichste Pestilenz, die es gibt, diese Selbstliebe. Und Sören Kierkegaard hat dazu gesagt, erst wenn du die Selbstliebe überwindest, dann kannst du in Bezug auf die Liebe von der Liebe zu Gott oder von Gottes Liebe reden. Und Immanuel Kant hat sich auch mit diesem Thema der Selbstliebe beschäftigt und er hat das dann so beschrieben, dass die Selbstliebe eigentlich so dieser innere Irrtum dann auch ist. Also er hat das schon nochmal in einem besonderen Kontext und Zusammenhang dann gestellt, aber er spricht dann eben von so einem inneren Irrtum. Also Selbstliebe, und vielleicht kennt ihr das ja auch so aus eurer Geschichte, aus eurem Großwerden, Selbstliebe, das ist etwas, was in unserer Gesellschaft lange Zeit auch keine große Bedeutung hatte. Es war eher so der Ansatz eben bei der Erziehung, bei der Pädagogik, dass man so die Selbstliebe, die Liebe zu sich selbst irgendwie zurückdrückt, weil, und das ist, wenn man sich damit beschäftigt, eben, ob man jetzt von Calvin oder von Kierkegaard oder von Kant kommt, das war etwas und das ist etwas, was dann auch in den unterschiedlichsten Gemeinschaften, in den unterschiedlichsten sozialen Gruppierungen dann auch so gesehen wurde. Also nicht nur bei den frommen Leuten, nicht nur bei den erweckten Leuten, nicht nur bei den Pietisten, was man da auch immer zunehmen will. Nein, auch gesellschaftlich war das eben so ein Ansatz. Ich muss dann gucken, dass die Selbstliebe dann irgendwie eingedämmt wird, weil, wie gesagt, für Calvin war es die schädlichste Pestilenz. Und so sind viele dann damit groß geworden in unserer Gesellschaft, dass wir eigentlich eben Selbstliebe da ein gespaltenes Verhältnis zu hatten. Als Jesus einmal gefragt wurde, was denn das höchste Gebot sei an einer anderen Stelle, da steht dann im Zusammenhang eben mit dem barmherzigen Samariter, da wird ja eben gefragt, was muss ich tun, um ein gültiges Leben zu haben? Also die Evangelisten übersetzen oder fassen diese Aussage in unterschiedliche Geschichten zusammen, dann kommt von Jesus, na, du weißt doch, was das ist. Du sollst Gott lieben mit all dem, was du bist, mit all dem, was du hast und deinen Nächsten wie dich selbst. Es fing, weiß ich nicht so hundertprozentig, aber ich glaube so in den 80ern dann an und dann hat sich das so ausgeweitet. Es fing dort an, diesen Nachsatz dann, du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst, auch nochmal neu zu betonen, weil man herausgefunden hat, auch die Liebe zu Gott oder auch die Liebe zum Nächsten funktioniert nicht, wenn ich mich selber nicht auch liebe, wenn ich keine Selbstliebe habe. Und dann fing das eben an, sich zu wandeln, dass man dann entdeckt hat, okay, zu einer gesunden Persönlichkeitsentwicklung gehört es eben auch dazu, dass man sich selbst liebt, dass man eine positive Beziehung zu sich hat. Du hast das ja vorhin dann auch schon erwähnt. Du sagst, in der Stufe 5 bist du noch nicht angekommen, bist du jetzt noch in der Stufe 4 oder was? weil die Stufe 4 war ja die... Ja, also wir merken, es ist ein interessantes Thema und deswegen auch mit diesem schmalen Grat. Also man ist ganz schnell auch vielleicht über eine bestimmte Grenze hinweg, aber man bewahrt sich nicht davor, indem man eben sagt, okay, Selbstliebe, das muss negiert werden, Selbstliebe, das ist verboten. Menschen, die sich selber nicht lieben können, die werden immer ein Problem auch in ihrem Leben haben, weil die sind immer abhängig davon, was denn der andere zu einem sagt, was denn die anderen zu einem sagen. Das ist ja auch nicht unwichtig für uns als Menschen, auch für die Entwicklung des Menschen, dass wir hören, was die anderen zu uns sagen. Aber wenn man dann dahin kommt oder über uns sagen, wenn man dann aber dahin kommt, nur darauf zu horchen, na, wie kommt das jetzt bei dir an und macht er dann so oder macht er dann so, kriege ich dafür Applaus oder kriege ich dafür Buhrufe, dann fange ich an, ein Leben zu leben, was nicht mehr mein eigenes Leben ist. Also Selbstliebe ist erstmal auch wichtig. Und sich selbst zu lieben, ist erstmal auch wichtig, um gesund und aufrecht leben zu können. Selbstliebe heißt dann das, was im Schöpfungsbericht so beschrieben ist, eben am Anfang, wo Gott den Menschen schuf, sich darauf einzulassen, dass Gott sagt, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und da muss man sich selber dann auch mit in dieses Bild hineinnehmen. Dass wir als Menschen, dass du als Mensch, dass ich als Mensch eine Schöpfung bin und Ebenbild Gottes bin. Und am Ende hat es eben was damit zu tun, dass, und das gehört ja dann auch zur Entwicklung und zum Erwachsenwerden dazu, dass ich es lerne, dann eben auch mit dem zu leben, wer ich bin und wie ich bin. Wir nennen das dann Akzeptanz. Also, dass ich dann einfach das auch akzeptieren kann, weil die Leute haben ja recht, die dann kommen und sagen, hör mal, war nicht gut, hör mal, hier ist zu wenig, hör mal, da ist, stimmt ja alles. Aber ob ich dann das Verhältnis zu mir selbst von der Reflexion des anderen abhängig mache, das ist ja die Frage. Und es ist ungesund. Es ist wirklich ungesund, wenn wir Menschen nicht dabei behilflich sind, wenn wir unseren Kindern, wenn wir den jungen Leuten nicht dabei behilflich sind, zu einem gesunden Maß an Selbstliebe zu kommen. Und das ist eben das, was Jesus auch sagt. Wir sollen den Nächsten lieben, wie wir uns selber lieben. Und da muss man dann auch wirklich ein bisschen eintauchen, ein bisschen auch wahrnehmen, ein bisschen entdecken, was das heißt und was das bedeutet. Denn aus dieser Entdeckung heraus entsteht eben das, was wir, du hast es ja auch so erwähnt, nochmal mit unterschiedlichen Begriffen, was wir so Selbstwert nennen, wo am Ende dann auch Selbstbewusstsein raus entsteht. Also ich bin mir meiner selbst bewusst. Mein alter Kirchengeschichtslehrer, er hat immer gesagt, dass Geschichte immer so in Pendelbewegungen stattfindet. Also dann wird mal die eine Seite ganz doll betont und die andere Seite dann eben irgendwie ja, nicht wahrgenommen, nicht beleuchtet. Und dann macht das Pendel wieder eine Richtung in die andere, eine Bewegung in die andere Richtung und auf einmal wird etwas ganz anderes betont. Wer sich heute die Welt anschaut, der wird vielleicht den Eindruck gewinnen und man wird diesen Eindruck vielleicht auch nicht los, dass das mit der Selbstliebe ist heute kein Problem mehr. Vordergründig. Also man hat ja eher das Gefühl, es gibt ja irgendwie nur noch Menschen, die irgendwie so selbstverliebt sind. Also, und das ist dann so dieser schmale Grat, von der Selbstliebe zur Selbstverliebtheit. Wer von euch war schon mal in so einem Fitnessstudio? Also nicht da, wo die ganzen Luschen rumrennen, die nur so ein bisschen, sondern da, wo richtig gepumpt wird. War da schon mal da? Und was ist immer an vielen Wänden aufgehangen? Keine Motivationsplakate, sondern Spiegel. Warum? Weil man will sich ja dann gerne angucken, wenn man dann so steht und den hier macht und was weiß ich was. Und da muss man ja gucken, wie man so rüberkommt. Man muss ja gucken, wie man so wirkt. Das ist heute etwas, was auch nicht nur in den Fitnessstudios oder so stattfindet, sondern was eigentlich stets und ständig stattfindet. Ob jetzt über einen Spiegel oder über soziale Medien oder was auch immer. Wir werden immer dann reflektiert mit dem, wer wir sind, und dazu gehört dann auch immer gleich ein Urteil. Wir gucken auch selber immer in den Spiegel, oder es kann auch so ein imaginärer Spiegel sein, und schauen, ob das denn eigentlich so richtig ist und ob das eigentlich so passt. Und man sieht ja dann sehr häufig die Menschen, die dann sehr verliebt in sich selbst sind und sich ihr Spiegelbild angucken und gar nicht davon loskommen. Wie nennen wir solche Leute? Narzissten. Warum nennen wir sie so? Weil nach der griechischen Mythologie Narziss, so ein junger, schöner Mann, in den waren alle verknallt, Männer und Frauen, der war wirklich eine anziehende Persönlichkeit. Aber was war sein Problem? Er war eigentlich nur verliebt in sein Spiegelbild. Das war das, was ihm richtig gut gefallen hat. Er war verliebt in sein Spiegelbild. Und dann, es gibt ja, die Geschichte wird unterschiedlich auch erzählt, und ein Ausgang ist eben, dass er ertrunken ist. Warum? Weil er Spiegelbild, die hatten ja damals nicht so geschliffene Spiegel, wie wir sie heute kennen, hatte viel eben mit einem Brunnen und mit Wasser zu tun, und er wollte immer näher, und das Bild war ein bisschen durch etwas, was hineinfiel, dann ein bisschen unscharf, und er guckte immer, immer weiter, und dann fiel er in den Brunnen und ertrank. Das ist eine Variante dieser Geschichte. Narziss. Narzissten, die auf eine sehr eindrückliche Weise eben verliebt sind in ihr eigenes Spiegelbild, in ihr eigenes Ich. Und wir merken, dass das wirklich nur ein schmaler Grat ist von dieser Selbstliebe hin zu dieser Selbstverliebtheit. Es ist nur ein schmaler Grat, dass das auch für den Menschen, also diese Selbstliebe, etwas ist, was ihn fähig macht zu leben, bis dahin, wo er unfähig wird, auch zu leben. Menschen, die sich selbst lieben, die können auch andere Menschen lieben. Selbstverliebte Menschen lieben am Ende nur sich selbst. Und der andere ist dann auch nur dazu da, um immer die eigene Schönheit zu spiegeln. Der andere ist dann nur dazu da, um irgendwie deutlich zu machen, wie toll und wie großartig man ist. Und wir merken, es ist eben an vielen Stellen, oder es ist eben sehr oft nur ein ganz schmaler Grat, und es kippt dann auch sehr schnell. Die Frage ist, wie kann man eigentlich damit so umgehen, dass man eben nicht, ich sag mal, auf diesem schmalen Grat von der Seite vom Pferd fällt, wo man zu einem Narzissten wird, zu einem selbstverliebten Menschen. Ich habe das immer wieder, auch in den Gesprächen hier im Kiezgarten oder dass Menschen auch darunter leiden, dass sie auch in Beziehungen nicht gesehen werden, dass sie in Beziehungen nicht wahrgenommen werden, weil es in Beziehungen dann am Ende nur um einen geht und der andere eigentlich gar keinen Platz hat. Das ist eine Herausforderung, vor der man dann auch im Miteinander steht, und mit einem Narzissten zu verheiratet zu sein, mit einem Narzissten Freundschaft zu pflegen, das ist schon eine kleine Herausforderung. Da kommt man mitunter auch schnell an seine Grenzen. Wie kann man das machen, dass man am Ende eben nicht auf dieser Seite vom Pferd fällt? Und wie gesagt, der Weg zu sagen, es ist eine schädliche Pestilenz, sich selber zu lieben, das ist nicht der Weg, den man gehen sollte, weil das ist auch ein Weg, der Menschen krank macht. Ich bin ein großer Fan von Sören Kierkegaard und liebe das, was er gedacht und gesagt hatte. Aber das würde ich eben nicht sagen. Man muss erstmal die Selbstliebe überwinden, und dann kann man von Gottes Liebe sprechen. Und auch, wie Kant sich dazu geäußert hat, nun ja, natürlich erliegt man mitunter einer inneren Täuschung, aber eigentlich hat das mit Selbstliebe nichts mehr zu tun, sondern man ist schon im Selbstverliebtsein. Aber wie gesagt, Kant hat das auch in einem sehr speziellen Zusammenhang gestellt. Wie kommt man dahin, dass man eben nicht vom Pferd fällt, auf dieser Seite der Selbstverliebtheit. Dazu gibt es zwei unterschiedliche Punkte, die wichtig sind. Und der erste Punkt ist, erwachsen werden. Erwachsen werden. Denn selbstverliebt zu sein, ist eigentlich eine sehr infantile, also eine sehr kindliche Weise zu leben. Erwachsen werden sein heißt, dann auch einfach mit dem, was man ist, mit dem, was man hat und mit dem, was man kann, sich, jetzt könnte man sagen, abzufinden. Wobei, das klingt ja auch schon gleich ein bisschen negativ. Man kann auch sagen, mit dem, was man oder an dem, was man hat, sich genügen zu lassen. Erwachsen zu sein heißt erstmal auch in seiner Persönlichkeitsentwicklung dahin zu kommen, dass man eben auf seinen eigenen Füßen steht und sagt, das bin ich und der bin ich und so bin ich und gut ist. Und dafür dann auch Verantwortung übernimmt. Die Frage ist, wie man zu diesem Punkt dann auch hinkommt. Und für mich ist das schon einer der, sag mal, schwierigen Punkte in der heutigen Zeit und in unserer Gesellschaft, dass wir das an vielen Stellen eben nicht mehr schaffen. Der Punkt, wie man da hinkommt, ist für mich, oder es geschieht, dass man zu diesem Punkt hinkommt, dadurch, dass man sich trennt. Denn das ganze Leben ist Trennung, ist Verabschiedung. Wir haben das gerade von dir gehört, wir waren gestern hier zusammen. Ja, der letzte Schritt im Leben bedeutet, dass wir uns verabschieden. Wir müssen gehen, wir bleiben nicht. Der erste Schritt im Leben hat auch etwas mit Verabschiedung zu tun. Wir hinterlassen den geschützten Raum, den Mutterleib und müssen hinaus in die Welt. Und dies sich verabschieden heißt, oder ist etwas, was zum menschlichen Leben auch dazugehört. Und die Bibel beschreibt das, und man findet das auch in allen Kulturen so, dann vielleicht ein bisschen anders beschrieben, die Bibel beschreibt das eben so, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und so weiter und so weiter und so weiter. Wie werde ich eigenständig, indem ich meine Familie verlasse? Ja, die eigene Familie muss man verlassen. Sonst kommt man nicht auf eigene Beine. Sonst steht man nicht auf seinen eigenen Beinen. Familie verlassen heißt jetzt nicht, okay, ihr wisst jetzt nicht mehr, wo ich wohne, ihr kriegt meine Telefonnummer nicht und wir haben keinen Kontakt mehr. Aber Familie zu verlassen heißt, dass ich mich auf meine eigenen Beine stelle. Dass ich meinen eigenen Platz in dieser Welt suche. Wir hatten das ja in der vergangenen Woche, hatte ich ja dieses Bild, dass in früheren Zeiten sprach man beim Gehen durch das Leben davon, dass wir irgendwie durch den Sand gehen und die Kinder dann in die Fußstapfen der Eltern treten, aber dass wir heute dann sagen, heute gehen wir eher durchs Wasser, es bleiben keine Fußstapfen mehr, in die man hineintreten kann. Erwachsen zu werden heißt, sein eigenes Ding dann auch zu machen und dabei auch behilflich zu sein, dass die jungen Leute, dass die Kinder, dass die Jugendlichen dann ihren eigenen Weg gehen. Und das erleben wir sehr häufig. Natürlich, irgendwann zieht man aus und irgendwann hat man seine eigene Wohnung und irgendwann verdient man sein eigenes Geld. Aber es gibt ja auch nochmal diese innere Bindung, die viel stärker ist als so eine äußere Abhängigkeit. Diese innere Bindung, die mich immer auf eine bestimmte Linie dann bringt, auf einen bestimmten Weg bringt, der vorgeprägt ist von meiner Familie, von meinen Vorfahren. Das kann sehr glückend sein, aber das ist eben sehr oft auch etwas, was den eigenen Weg dann blockiert. Und immer wieder höre ich das dann eben auch in Gesprächen, auch in der Seelsorge, dass Menschen dann darüber reden, was früher falsch gelaufen ist. Was mit den Eltern war, was mit den Geschwistern war, was mit den Lehrern war, was mit war. Und dann wird immer die ganze Verantwortung auf die Geschichte dann geschoben. Und dass es heute nicht so läuft, hat eben damit was zu tun, dass es damals eben auch schief gelaufen ist. Und deswegen ist es wichtig, sich auch zu lösen und sich auch zu verabschieden und die Verantwortung für das eigene Leben zu nehmen und sich auf eigene Füße zu stellen, dass man im Hier und Jetzt dann auch dann sein Leben angehen kann. Für die Bibel, oder das ist eben auch das, was in allen Kulturen immer vorkommt, hat das etwas damit zu tun. Und dann sind wir wieder bei diesem Hineni. Hat es etwas damit zu tun, dass man seine eigene Vision und sein eigenes Ideal im Leben findet, wofür man leben will, das Größere findet, für das man leben will? Und das kann man nur als eigenständiger Mensch, als erwachsener Mensch. Nicht erwachsene Menschen oder nicht erwachsene Erwachsene, die leben eben oft so ein Leben dann, wo es vielleicht darum geht, ein ideales Leben zu leben, aber wo nichts Größeres mehr irgendwie Platz hat, weil das Größere immer etwas ist, was ihr eigenes Leben dann auch irgendwie zu gefährden scheint. Das ist so dieser erste Punkt, um den es geht, dann erwachsen zu werden. Und der zweite Punkt, der klang gerade eben schon an, ist eben dieser Punkt, dass jeder Mensch für sich eben diese Vision oder dieses Ideal, das kann man ganz unterschiedlich auch nennen, braucht für sein Leben, für das er leben will, für das er brennen will. Also dass man nicht einfach nur etwas weiterlebt, was man dann irgendwie mit auf den Weg bekommen hat. Also ist ja so dieser alte Spruch dann irgendwie, dass der liebe Gott keine Enkel hat, sondern jeder selber muss für sich dann eben diese Entscheidung treffen, will ich diesen Weg gehen, will ich diesen Weg weitergehen oder gehe ich eben nur weiter, weil dann Oma, Opa, Vater, Mutter, wer auch immer traurig ist. Ist kein Argument, ist eine Realität, aber ist am Ende kein Argument. Wenn du den Weg, den du gehst, wenn du den nur gehst, weil du sonst Angst hast, irgendjemand zu enttäuschen, ist das keine gute Entscheidung. Die Frage ist, hast du für dich und für dein Leben eine Vision, ein Ideal gefunden, für das du dann leben willst und dein eigenes Leben leben willst? Und da sind wir jetzt an dem Punkt, wo aus Selbstliebe es zur Selbstverliebtheit kommen kann. Wenn das, wofür du lebst, nur das ist, was dich selber ausmacht und wer du selber bist, dann wirst du früher oder später zum Narzissten, dann wird man früher oder später selbstverliebt werden und nicht mehr in der Lage sein, den anderen oder meinetwegen auch etwas anderes wirklich zu lieben. Dann passiert eben genau das, dass man in dieser Liebe nur bei sich selbst bleibt und dann wird aus dieser Selbstliebe eine Selbstverliebtheit. Jesus hat das mal an einer Stelle dann sehr eindrücklich, vielleicht auch sehr schmerzhaft gesagt. Er sagt, wer sein Leben erhalten will, und das ist das, was selbstverliebte Menschen wollen. Die wollen im Endeffekt nur ihr Spiegelbild immer erhalten und die können sich nicht damit abfinden, dass, wie viele Gespräche ich habe hier über Brustvergrößerung, über Botox, über also hier in unserem Umfeld. Wahnsinn. Und dann wird es im Leben nur darum gehen, ja, das Bild, was sich einem dann im Spiegel, oder der Mensch, der einem im Spiegel begegnet, den immer so auch äußerlich zu optimieren, dass ich irgendwie damit klarkomme. Aber dann bleibt man eben immer nur bei sich selbst. Dann kommt man nicht darüber hinaus, dass Selbstliebe eine andere Möglichkeit in sich trägt, sondern dann bleibt man oder dann wird man am Ende nur selbstverliebt. Menschen, die sich selber lieben und die eine Vision für ihr Leben gefunden haben, das sind dann Menschen, die in der Lage sind, sich selbst und den anderen, die anderen zu lieben. Und Jesus sagt, wenn du versuchst, dass du dein Leben erhältst, dann wirst du es verlieren. Weil das Leben mehr ist als du selbst. Weil das Leben mehr ist als die Liebe zu uns selbst. Und Jesus sagt, aber wer sein Leben verliert, hingibt, hineni sagt, wie auch immer, der, also um meinetwillen, sagt er, der wird es finden. Wir haben ja gestern über die Irmi noch mal so ein bisschen nachgedacht und über ihr Leben und die sehr engagiert war auch für andere Menschen und die sich reingekniet hat, damit es anderen auch besser ging. Wir haben aus ihr keine Heilige gemacht, weil das war sie nicht. Aber das lebte in ihr, dann der Wunsch, dass es auch den anderen gut geht. Und darum geht's. Das ist das, was wichtig und was wesentlich ist und was Jesus hier in diesen Versen auch andeutet. Nicht im Glaube so ein bisschen, okay, wenn ich glaube, dann werde ich mir meiner selbst immer sicherer und werde vielleicht in meinem Glauben selbst verliebt. Aber mir geht das sehr oft, wenn ich mir so, hat ja vor kurzem schon mal erzählt, wenn ich mir so Lobpreismusik dann anhöre. wo ich dann das Gefühl habe, also was da angebetet wird, ist nur ein Gefühl, ist bestimmt noch verkehrt, aber was da angebetet wird, was ich da auf YouTube und so sehe, ist nicht der liebe Gott, sondern ist eigentlich eher so das eigene Ich und die eigene Kunst. Wobei es auch nicht heißt, dass man die Kunst verdammen muss. Ich liebe es, wenn Menschen leidenschaftlich singen und das auch irgendwie ausdrücken, aber es ist eben dieser schmale Grat. Und wie gesagt, die beiden Punkte, die für mich dabei wichtig sind, eben nicht von dem von dieser Liebe zu sich selbst, zur Selbstverliebtheit zu kommen, ist das eine, man muss erwachsen werden. Und das heißt, man akzeptiert, was ist. Man lässt sich daran genügen. Man weiß, das bin ich und das bin ich nicht. Und wenn es gut läuft, kann man das im Angesicht Gottes tun und sagen, auch ich bin ein Ebenbild Gottes in dem Bewusstsein dessen, wer ich bin und wer ich nicht bin. Und dann eben dieser zweite Schritt. Und das kommt dann auch aus dieser Erkenntnis, dass ich ein Ebenbild Gottes bin. Dieser zweite Schritt, der dann sagt, und dafür will ich mein Leben leben. Ich gucke auch natürlich danach, dass es mir gut geht. Und wenn ich einen Anzug kaufe, schaue ich, dass er passt und gucke auch, ob er gefällt. Das gehört alles irgendwie dazu. Aber wenn das alles ist, wenn das Leben nicht mehr ist, wenn man keine Vision hat, wo man dann für sich sagt, Hineni, hier bin ich, dafür will ich leben, dann ist es zu wenig. Und dann muss man aufpassen, dass man nicht auf dieser Seite der Selbstverliebtheit vom Pferd kippt. Wenn du dein Leben erhalten willst, sagt Jesus, wenn du es festhalten willst, dann wirst du es verlieren. Aber wenn du es gibst, um meinetwillen, dann wirst du das Leben finden, dann wirst du das Leben haben. So haben wir uns gestern verabschiedet von unserer Irmi. In dieser Hoffnung, in diesem Bewusstsein, dass sie jetzt das Leben hat. Weil ihr guter Hirte, für den sie auch gelebt hat, der ist, der den Tod überwunden hat. Der Leben auch durch den Tod hindurch schenkt. Und da kann ich uns alle miteinander immer wieder nur einladen, sich auf die eigenen Füße zu stellen und diesem Herrn sein Leben zu geben und zu weinen und zu sagen, wenn du mich rufst, hier bin ich. Amen.